Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu. Ihr hört den freiesten Podcast der Welt. Heute eine etwas ungewöhnliche Einleitung. Ich bin nämlich noch alleine hier. Ich werde aber gleich zu zweit sein mit Gunnar Lott. Gunnar Lott kennt ihr natürlich. Gunnar hat nicht nur den fantastischen Podcast Stay Forever, sondern war natürlich auch vielen von euch bekannt zu seiner Zeit als ehemaliger Chefredakteur der GameStar. Er hat die GamePro gegründet in den 2000ern. Heute gibt es eine Crossover-Folge mit Stay Forever und Insert Moin. Und ich bin sozusagen zu Gast bei Gunnar. Wir reden heute über das Leben als freier Spielejournalist. Gunnar fühlt mir so ein bisschen auf den Zahn. Wie ist es denn heutzutage? Kann man überhaupt noch als freier Spielejournalist davon leben? Früher war natürlich alles besser, in Klammern TM. Und wir gleichen so ein bisschen ab und erzählen uns gegenseitig, wie das Leben früher so war, wie er die Zeit miterlebt hat und wie man damit heutzutage so klarkommt. Nach dem Intro geht's los. Unsere Crossover-Folge mit Stay Forever. Und wenn ihr dort mal vorbeischaut, freut sich nicht nur Gunnar, sondern natürlich auch Christian. Ein fantastischer Podcast. Schaut doch da mal vorbei und sagt Hallo auf stayforever.de. Jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!
Hallo Manuel.
Hallo Gunnar.
Ich wollte mit dir darüber sprechen, wie es ist, Spielejournalist zu sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil ich war ja selber mal Spielejournalist, aber ich finde, du siehst einen ganz anderen Teil dieses Berufs, nämlich ganz stark die Seite dessen, was wir Freelancer nennen, also die des freien Autoren, was ja heutzutage, möchte ich sagen, die Mehrheit der Leute ist, die für Spiele, die über Spielethemen schreiben. Und ich habe da so ein bisschen die Connection verloren dazu, wie das sein könnte, dieser Weg, den du da gehst. Kenne aber natürlich die Redakteursseite besser und die Seite der PR-Firmen. Und ich dachte, wir reden da mal drüber und erklären uns so ein bisschen gegenseitig die wechselseitigen Perspektiven. Und vor allen Dingen, was mich wirklich interessieren würde, Manuel, was verdient man da eigentlich?
gleich mit der Gretchenfrage eingestiegen, ja. Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Mit welcher soll ich denn beginnen? Sollen wir erstmal vielleicht beschreiben, wie so der heutige Zustand ist als freier Spielejournalist, oder?
Ja, erzähl doch mal, versuch mal ganz, ganz beim Faktischen zu bleiben. So, wie läuft denn so eine Beauftragung? Wie kommt es denn dazu, dass ein Artikel von dir auf GameStar.de landet? Also was muss da vorher passieren?
Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten, einen Artikel zu platzieren. Also die eine Variante ist wirklich, man wird halt einfach gefragt, indem man als freier Autor in einem Pool drinsteckt, Kontakte geknüpft hat, vorher natürlich auf Spielemessen wie Gamescom und so weiter, persönlichen Kontakt aufgebaut hat und dann einfach dort auch in dem Schreiberpool drin ist. Das kennst du aus deiner Zeit ja wahrscheinlich auch noch, dass man halt immer so Go-To-Leute hat, die halt für verschiedene Spiele vielleicht abgespeichert sind im Kopf als Experten oder wo man denkt, dessen Spiele-Expertise eignet sich doch ganz gut für dieses Spiel. Also ich bekomme ganz oft Vorschläge, dass ich Mails erhalte von Auftraggebern, die mich fragen, ob ich dieses oder jenes Spiel testen möchte oder diesen oder jenen Artikel übernehmen möchte. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, man hat selber eine Idee für einen Artikel im Kopf, hat vielleicht irgendwie ein interessantes Thema gefunden und pitcht diesen Artikel an die verschiedenen Medien, an die verschiedenen Redakteure und sagt, hey, ich hätte hier eine Idee, zum Beispiel über, keine Ahnung, den neuen Trend XY in der Virtual Reality zu sprechen. Und beim Thema Virtual Reality wird man dann meistens eine Absage erhalten. Wenn du dagegen aber irgendwie ein spannendes Thema vorbereitest, dann geht's in den zweiten Schritt. Wenn der Redakteur anweist oder die Redakteurin die Zuständige, dann geht's darum, das Thema konkreter abzustecken. Vielleicht auch die Seitenanzahl zu verhandeln. Also das sind dann so die nächsten Schritte, die dann kommen. Also diese zwei Möglichkeiten gibt's, einen Artikel zu platzieren in einem Magazin. Und heutzutage ist es ja meistens online.
Genau, wir kommen gleich dazu, wie die Redakteursseite aussieht, weil da sitzen nämlich Leute, die auf Budgets haben oder Heftseiten zu füllen, beziehungsweise Online-Raum zu füllen, auf den sie das Budget aufteilen müssen. Ich würde aber gerne mal nochmal ganz kurz zurückbleiben bei der zweiten Variante, die, wo du Artikelideen pitcht. Das ist ja ein bisschen das, wie man sich das immer vorstellt, so wie man sich wie der hehre Freelancer-Beruf uns damals auf der Journalistenakademie und so gesagt worden ist, so ist das. Weißt du flatterst wie ein Schmetterling, wie eine genialische Edelfeder, flatterst du von Schmetterling, von Blüte zu Blüte, platzierst deine Themen, machst die Recherche einmal, verkaufst den Artikel dreimal, ja, so ist das ja nämlich, und dann entwickelst du dabei oder wird erkannt als Experte für ein Thema und entwickelt sich da weiter. Und du hast sozusagen den ganzen schönen Teil des journalistischen Berufes, nämlich die Recherche und das Schreiben und den Kontakt mit den Quellen oder den Interviewpartnern oder wie immer man das nennen will. Und den ganzen unangenehmen Teil des Berufes, nämlich die Meetings, die Produktionsplanung, diese ganzen Sachen, die sind auf der Seite der Redaktion. So, aber das ist doch, ist heutzutage nicht der häufigere Fall, oder? Bei dir auch?
Nee, das hängt natürlich auch immer ganz stark von den verschiedenen Medien ab, aber es ist auf jeden Fall schwieriger, so einen Artikel zu platziert zu bekommen, wobei sich das, wie gesagt, ja auch ganz stark vom Berufszweig abzweigt, über den man schreibt, also über die Branche, über die man schreibt. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist, weil ich ja hauptsächlich über Spiele und Spielkultur im weitesten Sinne schreibe. Da habe ich jetzt keinen Vergleich, wie das in anderen Branchen ist. Aber bei den Spielethemen ist es schon meistens eher so, dass ich überwiegend Reviews und Tests schreibe oder in den letzten Jahren halt geschrieben habe, weil die natürlich auch sehr viel einfacher zu platzieren sind als jetzt ein Artikel über die Veränderungen bei der USK. A ist es natürlich auch mit deutlich mehr Rechercheaufwand meistens verbunden, so einen selbst ausgedachten Artikel, also nicht ausgedacht im Sinne von Inhalt, sondern einen selbst gepitchten Artikel. Du musst Leute interviewen, du musst recherchieren, du musst dann unter Umständen auch vor Ort irgendwo hinfahren, um Interviews zu führen. Da gebe ich dir absolut recht, das ist eigentlich der viel spannendere Teil. Das Problem an der Sache ist aber, dass du auch nicht immer für alles bezahlt wirst, was du da machst. Also die ganze Recherchearbeit muss man auch immer so ein bisschen abwägen, wie viel Zeit kann ich in diesen Artikel investieren, weil am Ende wirst du halt leider nur in den meisten Fällen heutzutage für die Seiten und für die Zeilen oder Zeichen, je nachdem, bezahlt, die du ablieferst. Also ob du jetzt 10, 20 oder 100 Stunden recherchiert hast, ist in der Regel relativ egal. Wenn du dann halt 5 Seiten verkaufst, hast du 5 Seiten verkauft. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache, warum das dann durchaus auch schwieriger sein kann, so einen Artikel zu machen, auch wenn er mehr Spaß macht.
Das ist ein grundlegendes Problem, dass natürlich die mit Festpreisen hantiert wird und die auf der Redaktionsseite man halt einfach Seiten füllen will oder wie Seiten steht ja immer exemplarisch, ne, auch für online Online-Plätze oder so, und dass es dann manchmal effizienter ist, um jetzt mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen aus einem anderen Bereich, bei einem Kinderwagentest den Redakteur oder den freien Redakteur nicht rauszuschicken in 20 Läden, Fragungen zu machen mit Leuten, die sich gerade Kinderwagen gekauft haben, sondern einfach sich an den Schreibtisch zu setzen und innerhalb von 2 Stunden die Tests abzugrasen und zusammenzuschreiben. Artikel so. Wenn Sie ein solcher Typ sind, dann brauchen Sie den Kinderwagen. So, ja. Und diese Art von Artikel, die schreibt ein erfahrener Freelancer zu Hause am PC nachts um 3 und in 2, 3 Stunden runter. Und das ist kosteneffizient. So. Das ist natürlich aber nicht schön, aber der Platz ist gefüllt. Ja. Und so ein bisschen ist es beim Gaming natürlich auch so. Ja. Ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, korrigiere mich, wenn das heute anders ist. Die leichteste Artikelform ist das Preview. Da ist man noch nicht so, präsent sein. Es kommt nicht auf so eine große Präzision an. Manchmal hat man auch gar nicht so viel Informationen, die man verarbeiten muss. Und man hat nicht viel Rechercheaufwand. So. Und das ist natürlich effizient, Previews zu verkaufen, oder?
Ja, genau. Also ich würde sogar noch, also von der Einstufung würde ich so machen, das Allerleichteste ist Newsarbeit, bei der man nicht irgendwie selber natürlich jetzt investigativ unterwegs ist, sondern das aktuelle Geschehen im Internet abgrast, Themen aufgreift, Themen findet und dann eben in Newsartikel verwandelt und da vielleicht noch ein bisschen einen eigenen Spin mit reinbringt, eine eigene Erzählweise und vielleicht einen eigenen Ankerpunkt findet. Das geht noch, aber das ist, glaube ich, die einfachste Art der Artikelreibung, die auch am schlechtesten bezahlt wird. Dann die Previews, da gebe ich dir absolut recht. Problem ist an den Previews meistens der Zeitaufwand, nach London oder nach sonst wohin zu fahren. Also diese Reisekosten, die man damit hat, die werden zwar meistens übernommen, die Kosten für die Reise, aber den Zeitaufwand, dass du 5 Stunden am Flughafen rumhängst, dein Flug verspätet ist und du irgendwie nachts um 23:30 nach Hause kommst und im Terminal 2 deinen Preview-Artikel schreibst, der wird dann halt leider nicht bezahlt. Also von daher gebe ich dir recht, vom Schwierigkeitsgrad sind Preview sehr einfach zu verkaufen, aber sie sind halt von der Zeit meistens damit verbunden, dass du irgendwo hinfliegen musst oder hinfahren musst. Das ist so ein bisschen das Problem. Da lobe ich mir doch tatsächlich das klassische Review, wo ich das Spiel gemütlich auf meinem Sofa durchspielen kann. Also da habe ich dann deutlich lieber 2 Reviews, auch wenn die Spiele sehr viel umfangreicher sind und die Arbeit, ein Review zu schreiben, natürlich viel höher ist, weil du viel mehr in das Spiel investieren musst, du musst viel mehr auf die Details achten, du musst es in der Regel eigentlich auch fast irgendwie durchspielen oder zumindest so gut wie geht durchspielen und Dinge hinterschauen, die du bei dem Preview halt vielleicht auch ein bisschen spekulieren kannst. Das ist ein ganz klarer Unterschied, aber vom Zeitaufwand schenken sie die eigentlich dann doch nicht so viel, wenn du die Reisezeit vergisst.
Genau, wenn das Preview auf einem Event basiert. Ist ja nicht, ist das heutzutage der typische Fall oder ist das nur der typische Fall für, wofür man Freelancer benutzt?
Ich glaube, man benutzt heutzutage sehr gerne dafür Freelancer, weil man dann eben keinen teuren Redakteur, der fest angestellt ist, dafür irgendwo nach London schickt, sondern eben einen Freelancer. Wo man ja, denkt, genau, der hat ja die Zeit. Also das ist tatsächlich so, dass da fast nur noch Freelancer unterwegs sind. Wenn ich auf diesen Events bin, sehe ich selten mal einen festangestellten Redakteur. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wenn dann irgendwie ein wichtiges Spiel dahinter steckt, dann schickt man schon auch mal einen festen Redakteur, klar.
Ich hätte jetzt gedacht, genau, dass das die Sachen, die man dann gut in der Redaktion erledigen kann, weil man doch eine Preview-Version hat oder die Informationslage anderwertig leicht ist, ja, man hat einen Pressetext und ein paar Screenshots und so. Auch darauf werden ja manchmal Previews geschrieben und dass man genau für die aufwendigeren Sachen, die Zeit aufwenden, dann die freien Redakteure ausschickt und dass das genau auch eure ökonomische Nische ist. Ja, da nämlich hinzugehen, wo die Arbeit für die Redaktionen, die ja auch ausgedünnt worden sind in den letzten Jahren, wo die nicht mehr effizient arbeiten können, weil das zu viel Reisezeit ist. Und ja, ist das denn, toll? Ist das denn nicht? Das ist doch der Jet-Set-Lebensstil. Manu, weißt du so? Schön, auch Publisher-Kosten, begrüßt am Flughafen gleich mit der Zigarre, ja? Ja. Und ist das nicht toll?
Nee. Also die ersten paar Male macht es schon Spaß. Es gibt natürlich auch Pressereisen, die durchaus interessant sind, wo man auch mal einen Blick hinter die Kulissen wirft. Also wenn es zusammen mit einem Studiobesuch zum Beispiel zusammenhängt. Also ich war neulich in Warschau bei CD Projekt und bei GOG. Und das hat man natürlich dann gleich zwei Themen mit einem Aufwärmspiel wurde dann gezeigt. Und du hast dann auch noch GOG.com, wo du dann auch noch einen Blick reinwerfen kannst, kannst vielleicht noch ein Interview führen. Das ist dann schon angenehm und es macht dann durchaus auch Spaß, weil die Leute, die Kollegen, die man da trifft, das ist dann immer so ein kleines Familientreffen. Man sieht die Leute dann ja auch immer die gleichen wieder ständig und so weiter. Und natürlich, du kennst es ja auch, du bist ja jetzt inzwischen auch auf der PR-Seite, die sind ja auch alle super freundlich und nett und umsorgen dich ja auch. Also dir fehlt es an so einer Pressereise dann ja eigentlich an nichts. Du musst dich nicht um irgendwie ein Taxi kümmern, wenn du am Flughafen bist. Das ist alles ganz okay. Man muss dann natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man dann auch nicht vergisst, wie lange man da eigentlich unterwegs ist. Also ökonomisch ist es nicht. Also für die Zeit, die man da braucht, um nach Warschau zu fliegen und hin und zurück, das kann man sich eigentlich nur damit auch rechtfertigen als Freelancer selbst gegenüber, wenn man sagt, man nutzt es einerseits eben auch fürs Netzwerken, man tauscht sich mit den Kollegen aus, man tauscht sich mit den Leuten dort aus, man bekommt einen Blick hinter die Kulissen, man kann dort vielleicht noch ein Interview führen, kann vielleicht sowas noch zweitverwerten. Also das ist schon eine sehr, sehr knappe Kalkulation. Nur für einen einzigen Auftrag dahin fliegen. Ich kann das bei mir zum Beispiel auch hauptsächlich nur deswegen rechtfertigen, weil ich meistens dann auch ausmache, dass ich diese Inhalte auch für den Podcast verwenden kann. Also bei uns bei Inside Moin kann ich dann meistens eben auch diese Interviews oder eben dann auch ein Preview für mich in Audioform, die ja dann nicht in Konkurrenz stehen mit einem geschriebenen Preview, ganz gut verwenden. Also da rechnet sich das dann. Und manche Kollegen schaffen es ja wirklich aus einem Preview-Event, 3 oder 4 Artikel zu machen, wie du das gesagt hast, bewundere ich immer ein bisschen, wie das geht. Ich weiß nicht, ob du das kannst oder konntest früher. Ich habe dann immer so das Gefühl, wenn man einmal schon so ein Preview formuliert hat, dann hat man es doch schon gemacht. Wie soll ich denn da noch was anderes draus machen? Aber manche sind da wirklich perfektioniert inzwischen und können das ganz gut.
Ach so, nee, ich glaube, das Handwerkliche davon ist ganz leicht. Das könntest du auch, wenn du es nur versuchst. Oder
wenn
nur
ich wollte, ja.
Nur wirklich willst, genau. Ja. Die Business Development Seite, wenn das mal, also die geschäftliche Seite davon ist halt schwierig, ja, weil du es ja schaffen musst, 3, 4 Auftraggeber einzusammeln für diesen Trip, mit denen dann halt ausmachen, ne? Dann müssen die Termine ja passen und so, es muss ja alles aufeinander passen.
Was mich an der Stelle immer fasziniert, ist auch, dass man ja wirklich da nur eine Handvoll von Medien immer trifft. Also selbst wenn das jetzt ein großer Preview-Event ist, dann sind es ja vielleicht mal 20, 25 internationale Medien, die da sind. Da sind vielleicht 3 Magazine aus Deutschland dann dabei oder 4, dann noch ein Online-Magazin, von dem man noch nie gehört hat, irgendein Influencer. Dass sich das aber auch für die Publisher rechnet, dann wegen 2, 3 Artikel irgendwie die halbe Journalistenbranche irgendwie um die Welt zu chatten, das sind ja auch keine geringen Kosten, die da dahinter stecken. Also das ist, finde ich, schon auch immer faszinierend, dass sich das so etabliert hat mit diesen Pressereisen. Also der Sinn und der Unsinn von Pressereisen, der ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
Oh, dazu kann ich was sagen, natürlich. Also es gibt es ja in fast allen Branchen. Sagen wir mal, die PR funktioniert grundsätzlich im Spielejournalismus ebenso wie der Journalismus an sich nicht viel anders als in anderen produktbezogenen Branchen. Es gibt ja die alte Diskussion, ja, sind die Spielejournalisten zu beeinflusst von der PR? Vielleicht, aber boah, red mal mit einem Autojournalisten.
Ja. Oder Farmer, genau.
Ja, genau. Wenn der Autojournalist, ich finde Autojournalisten ist ganz gut vergleichbar, weil das ist so ein bisschen ähnliches Business. So, das ist halt auch so newsgetrieben, aktualitätsgetrieben. Es gibt Raum für Recherche da drin und es gibt Raum für Kultur da drin, aber ganz viel ist PR bestimmt. Wenn die dich nicht einladen, wenn sie den neuen Dreier vorstellen, dann bist du halt tot. Ja, da kannst du halt nichts machen. So. Und die haben dich da ziemlich in der Tasche, so als Freelancer, so die Autofirmen. Und da ist es ganz ähnlich. Die Leute werden alle hingekarrt, alle auf den Hockenheim gefahren oder irgendwo, wo man da halt eine Strecke hat. Dann dürfen die alle mal rumfahren. Idealerweise kommt noch irgendein Rennfahrer, der dich ein bisschen über den Kurs bewegt. Alle machen ihre Fotos, alle gucken sich die Autos von innen an, alle schreiben ihre Artikel, manchmal auch für mehrere Seiten und so. Und ich glaube, das funktioniert insofern schon, weil dadurch eine sehr effiziente Kontrolle gewährleistet ist auf Seiten der PR, wann diese Artikel erscheinen. Ne, die sind ja sozusagen terminiert, die können ja nicht vorher erscheinen, bevor du dein Event gehabt hast. Und die erscheinen auch nicht allzu sehr danach, weil es dann ja so ein Rennen drum gibt. Ja, die müssen ja alle gleichzeitig raus damit, damit es für sie alle passt, damit keiner ins Hintertreffen gerät. Und du hast es wirklich auf einen Schlag alle da und muss die Sachen nicht tausendmal erzählen. So, das ist schon effizient, glaube ich. Und der Medienwert ist bei manchen Themen auch durchaus noch enorm. So, kommt immer drauf an, was für ein Thema. Manche Themen bringen gar nichts. Führen nicht zu Verkäufen. Manche Arten von Artikeln führen nicht zu Verkäufen und so. Also du kannst nicht mit allem was machen. Aber so ein klassisches, sagen wir mal, so ein Produktthema, das braucht eine Art von, wie soll ich sagen, so eine Validierung durch guten Journalismus. Ja, wenn du halt ein neues Spiel rausbringst und GameStar und Giga schweigen dazu, dann denken doch alle, was denn das? Wieso gibt's denn da nichts?
Ja, klar.
Ja, und so, und dann ist es irgendwie komisch. Und dann ist das nur bei einem Influencer oder so. Und dann denken sie, gibt's das Spiel nicht? Und so, das kaufe ich noch nicht. Da warte ich die Tests ab. So, und auch wenn die Leute den Tests vielleicht nicht mehr so uneingeschränkt vertrauen und sehr stark eher die Meinung bilden aus den Peer-Netzwerken, also aus den Freundeskreisen und so, ist das, glaube ich, schon noch so eine Validierung, die die Diskussion anstößt. Und das ist halt, wenn du lauter positive Berichterstattung kriegst, zu einem bestimmten Zeitraum, dann ist das so eine Art Framing. Ja? Dann ist die Diskussion erstmal in eine Richtung vorgegeben. Das lohnt sich schon. Ja? Also es lohnt sich nicht jeder Erkenntnis davon, so glaube ich. Und früher, zu meiner Zeit, gab es ja auch mal Reisen in die Karibik oder so. Glaube ich, heute ist nicht mehr so. Aber dafür also effiziente Sachen wie, keine Ahnung, 150 Influencer in einen Raum, noch 20 Leute aus der Community und noch 7 Journalisten.
Ja, ich wollte gerade sagen, also diese Preview-Events haben tatsächlich wieder mehr an Bedeutung gewonnen, seit die Influencer und die YouTuber deutlich präsenter auch in der Medienberichterstattung geworden sind, beziehungsweise in der Meinungsbildung für die Konsumenten. Also das hat man schon gemerkt, dass eine Zeit lang diese Preview-Events so, ja, da waren dann halt die Journalisten und dann gab es halt mal einen positiven oder einen eher negativen Artikel, je nach Spiel, aber die haben ja nicht mehr so einen großen Stellenwert gehabt. Also das hat natürlich, wie du gesagt hast, man kann es dadurch sehr gut steuern, wann im Vorfeld, kurz ein paar Wochen vor dem Release deines Spiels, kannst du natürlich so ein Event platzieren und bist dir sicher, du hast auf jeden Fall mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt durch Berichterstattung. Aber durch die Influencer, die ja wirklich dann auch lechzen nach neuen Videomöglichkeiten, ist so eine Pressereise natürlich auch ideal, weil du hast einen Vlog, was du gleichzeitig irgendwie am Flughafen drehen kannst, du kannst irgendwie Eindrücke sammeln, du kannst dich irgendwie untereinander cross vernetzen, wenn dann ein anderer Influencer auch noch da ist, dann können die sich gegenseitig in ihren Videos besuchen und darüber sprechen und reden und haben immer auch noch so dieses, wie du schon gesagt hast, ist es nicht cool, irgendwie Chatset und du chattest um die Welt und fliegst dann auf einmal zu diesem Publisher dahin und es hat ja auch trotzdem immer noch was Exklusives, also das lässt sich ja auch nicht abstreiten, so ein Preview, wenn du beim Publisher direkt oder beim Entwickler im Ausland irgendwo sitzt, bist du ja trotzdem einer der ersten Spieler, die dieses Spiel spielen können. Und je nachdem, wie viel Hype um diesen Titel schon generiert wurde, ist es natürlich auch ein Benefit für die Medien. Also sei es jetzt ein etabliertes Magazin wie GameStar, PC Games oder 4Players oder so, oder eben ein Influencer, der das auf seinem YouTube-Kanal zeigen kann. Also von daher haben ja auch beide Seiten eigentlich was von diesem Event. Deswegen verstehe ich schon, dass da Geld in die Hand genommen wird, auch wenn die Karibikreisen tatsächlich nicht mehr existieren. Also so dieses reine Journalisten-Pampern, das gibt es eigentlich meiner Erfahrung nach nicht mehr. Das ist immer sehr, sehr klar strukturiert und auch ganz oft ohne Übernachtung. Also hier kommt 2 Stunden nach London, spielt das neue XY an und dann chattest du abends wieder zurück.
Das ist dann schon auch echt ohne Bier trinken am Abend. Ja. Ach, das ist ja nicht mehr, das ist ja alles nicht mehr wie früher. Also ich sag mal so zu meiner
Zeit. Dann kannst du auch nicht mehr netzwerken.
Genau. Zu meiner Zeit, wieder Beispiel in der Autoindustrie, da gab es dann halt in Sachen.
Du warst mal in der Autoindustrie?
Nein. Aber ich kannte halt die ganze Zeit lang also Journalisten aus der Autoindustrie und habe mich da immer sehr für interessiert, was in anderen Bereichen des Journalismus so abgegangen ist, vor allen Dingen des Produktjournalismus. Und bei den Autojournalisten, da gab es halt mal ein Auto. So als Leihstellung für so sechs Monate oder so, weißt du? Ah ja, das müssen Sie noch nicht zurückschicken. Behalten Sie es noch 6. Wir haben jetzt gerade keine Kapazitäten. Ist gut. Fahren Sie mal ein bisschen rum. Ja, und so. Und dann dachte ich so, boah, ey, ich habe auch schon mal ein Spiel mit nach Hause genommen, ey. Meine Herren, ja? Ja, schon was anderes. Naja, ist ja wurscht. Jedenfalls hast du recht, das gibt's noch. Und dass diese Preview-Events, diese Pressereisen, die haben natürlich den grundlegenden, übergreifenden Sinn. Das macht man sich vielleicht nicht so klar. Also du natürlich schon als Integra-Journalist. Aber das ist ja, damit du den Entwickler kennenlernst und den nett findest. Das ist so die Rationale dahinter. Ne? Du sollst diesen Entwickler persönlich kennenlernen, sollst wissen, dass da ein Mensch hinter dem Produkt steht, damit du dich scheust, das schlecht zu behandeln. Ja, ah, mit dem habe ich doch da gesessen und noch ein Bier getrunken und so. Und der war so nett und ja.
Die sind alle so nett da.
Ja, das Spiel ist natürlich scheiße, aber ach, er hat es doch gut gemeint und so. Das war eigentlich immer der Sinn dieser Sachen und dann hat sich das natürlich zu einer Art von Kunstform aufgeblasen, diese Preview-Events. Ja, genau, aber lass uns mal bei dir bleiben, so deine Ökonomie. Also du musst dann da, wenn du sowas machst, dann ist es halt einfach ein ganzer Tag weg, oder?
Ja, mindestens. Also wenn Übernachtung dabei ist, klar, dann sind es halt locker 1,5 bis 2 Tage. Das kann man sich eigentlich nicht mehr wirklich schönreden. Also wie gesagt, außer du hast irgendwie eine Querfinanzierung, wo du dann mehrere Artikel oder mehrere Projekte damit bedienen kannst, ist es eigentlich schwer zu rechnen. Ja.
Ist es nicht heutzutage häufig so, dass die Journalisten sich so eine Art Bauchladen zulegen, so wie du das ja hast, auch dass du noch einen Podcast hast, also noch ein eigenes Produkt und so, und dass es sozusagen die Einnahmen aus mehreren verschiedenen Quellen kommen, weil man vom eigentlichen Journalismus als Freelancer nicht mehr so gut leben kann?
Also bei mir wäre das so, aber ich habe mich jetzt auch nicht direkt darauf gestürzt, um das mal auszuprobieren, weil ich ja wirklich erst über den Podcast zum Spielejournalismus als Schreibender kam. Also meine Freelancer-Tätigkeit ist quasi als Zweitzündung gestartet. Ich habe früher in einer Agentur gearbeitet, habe den Podcast gestartet, habe dann den Podcast monetarisiert, wie ihr ja auch über Patreon, und habe dann gemerkt, okay, jetzt könnte ich eigentlich aus meiner Agentur aussteigen und mit Freelancertum mein zweites Standbein quasi aufmachen, weil die beiden Branchen dann einfach besser zusammenhängen als früher meine Webagentur. So. Deswegen kann ich das nicht so richtig sagen, ob man allein komplett davon leben kann. Wenn ich mir aber die Löhne anschaue und die Stundensätze und die Gelder, die man und die Honorare, die man für Artikel bekommt und das mal so hochrechne, wie viel ich dafür schreiben müsste, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, also ich bin Familienvater, ich habe 2 Söhne, ich wohne in einer recht teuren Stadt in Freiburg, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so viel schreiben könnte jeden Tag, um allein davon leben zu können. Das mag bei anderen Städten anders aussehen, klar, aber als Familienmensch, als Alleinverdiener kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das Leute schaffen, die entweder sehr viel schreiben, also wenn du wirklich da sagst, nur vom Online-Spielejournalismus zu leben, fast unmöglich, wenn du nicht irgendwie noch im Studentenalter bist. Geht gar nicht anders, als dass du ein zweites Standbein dir aufbaust oder weitere Einnahmequellen außerhalb des reinen Spielejournalismus dir schaffst.
Sag mal, Butter bei die Fische. Also zu meiner Zeit haben wir bei GameStar und GamePro für eine Printseite zwischen 250 und 200 € gezahlt. Printseite waren etwa 3.500 Zeichen.
Für eine Seite?
Ja.
An die Freelancer auch, meinst du jetzt? Also Redakteure rechnet man ja anders.
Ja, genau.
Ja, also es ist ungefähr die Hälfte, würde ich jetzt sagen. Also für einen zweiseitigen Artikel bekommst du je nach Medium und je nachdem, wie lange du schon für die arbeitest, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, so 150 bis 200, vielleicht ein bisschen mehr, 220 Euro für einen Zweiseiter. Also von daher ziemlich genau die Hälfte, wenn nicht sogar deutlich drunter. Und auch bei Online-Medien, wie ich habe jetzt nochmal geguckt hier vorher vor dem Podcast, es gibt eine Seite, die heißt wasjournalistenverdienen.de. Da kannst du zum Beispiel auch gucken, was verdienen die Leute, die bei Spiegel Online schreiben. Das ist so eine anonyme Datenbank, wo Freelancer ihre Gehälter eintragen und ihre Honorare. Und da befinden wir uns ungefähr auf dem gleichen Schnitt. Also hier steht einer, bei Spiegel Online hat er anonym 200 Euro für 5.000 bis 6.000 Zeichen.
Ja, so. Spiegel Online zahlt immer flat 200 Euro. Egal, wer du bist und was du tust und wie aufwendig der Artikel ist, das ist einfach ihr Maximum. Das ist also die würden dir gerne mehr geben, aber und die wollen natürlich relativ gute Artikel haben, deswegen können sie dir, also kannst du keinen Scheiß abliefern. Aber diese 200 Euro sind das Maximum. Für Spiegel Online schreibt man nur, wenn man wegen des Prestiges.
Wegen des Namens.
Ja, genau.
Genau. Ja, genau. Ja. Und wir reden jetzt hier von den seriösen Quellen. Also wenn du für seriöse Online-Spieleseiten schreibst, dann sind es, wie gesagt, so um die 200 Euro rum, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem. Aber es gibt auch wirklich unseriöse Seiten, wo versucht wird, hier 50 Euro pauschal für einen Testartikel und du darfst das Spiel natürlich behalten, weißt du? Und also das sind dann Angebote, die natürlich nichts mehr mit professionellem Journalismus zu tun haben. Das sind dann eher so Projekte, wo man aber vom Namen her gar nicht denken würde, dass das vielleicht so große Namen dann auch sind, wo man versucht, irgendwelche Leute, die halt einen Fuß in die Tür reinkriegen wollen, die sowas dann annehmen. Aber das ist natürlich wirklich traurig, dass sich das so entwickelt hat in dem Online-Journalismus, dass die Preise so dermaßen in den Keller gesunken sind, im Gegensatz zu damals zu euren Print-Zeiten, wo ja Print wirklich tatsächlich noch im Vordergrund stand.
Ja, das war natürlich damals besser monetarisiert, das ganze Thema, ja, durch Print. Da hat es ja noch einfach durch die hohen Verkaufspreise und so. Und damals war der Werbemarkt noch nicht so im Arsch wie heute. Also du konntest halt einfach auch mehr zahlen. Ich habe mal für den Fokus geschrieben, habe ich schon mal erzählt. Das gab irgendwie zwischen, ich glaube, 1200 Mark pro Seite, so, das waren halt auch noch, und Spiegel Print war auch irgendwie 750 Euro oder sowas in der Art, oder 550 Euro, also irgendwie sowas in dieser Richtung, so, das waren noch ganz andere Ansagen, und heutzutage ist das natürlich alles nicht mehr da, so. Ja, und diese unseriösen Magazine, die du ansprichst, sind ja oft auch Amateurprojekte oder halt so auch so Hipster-Sachen, so eine Art von Weiß ist dafür bekannt gewesen, dass sie früher wahnsinnig schlecht gezahlt haben in Deutschland. Und heutzutage ist Weiß ja so ein etabliertes Projekt und Börsengeld und Investorengeld und so, das ist jetzt besser geworden, glaube ich. Habe ich jetzt aber gar keine aktuellen Zahlen. Aber insgesamt tatsächlich, wenn man da am Ende des Monats, keine Ahnung, mal so 2.000, 3.000 Euro verdienen will, um mal irgendwas zu sagen, das geht schon fast nicht. Und das heißt, man braucht schon noch irgendwie andere, ach so, genau, ganz lustig noch, die GameStar hat ja je nach Erfahrenheit des Redakteurs so eine Art Einstufung. Gibt es so eine Skala oder so. Wenn wir letztens, als wir einen Artikel angeboten haben, haben sie gesagt, naja, wir sind dann großzügig und stufen dich ganz oben auf der erfahrenen Skala ein. Die Spaßvögel. Naja, habe ich da nicht gemacht. Naja, ist ja wurscht.
Nochmal, um diesen Punkt aufzugreifen, also wenn wir jetzt mal von 200 Euro ausgehen, wenn du da ein japanisches Rollenspiel testen sollst, wo du, oder ein Witcher, oder weißt du, wo du 40, 50 Stunden dran spielst, oder jetzt Red Dead Redemption 2, das kannst du natürlich völlig knicken. Also das kannst du dir nur schön rechnen. Und wie war das denn als Redakteur früher mit dem Spielen, mit dem Testen? Also man hat ja sein festes Gehalt gehabt, oder wie war das bei Freelancern früher? Man kann das ja eigentlich gar nicht mit reinrechnen. Also selbst wenn du nur ein 10-Stunden-Spiel spielst und du kriegst 200 Euro, dann bist du ja schon bei einem Stundensatz von 20 Euro, in dem geringen, bevor du überhaupt ein Wort getippt hast. Das kannst du eigentlich gar nicht schön rechnen. Also sobald du dann 5, 6 Stunden an dem Artikel schreibst, bist du ja schon einfach wieder im Minus nicht, aber geht schon in die Richtung Mindestlohn so langsam.
Ja, das war aber früher auch schon so. Das war schon immer so. Wir haben halt als Redakteure tagsüber Redakteurssachen gemacht und abends gespielt.
Also auch immer schon Freizeit dafür.
Immer schon freizeitmäßig gespielt, weil in der Tat, ja, dann hast du halt, keine Ahnung, einen Test, also natürlich haben wir auch in der Redaktionszeit gespielt, aber halt weniger als ein Drittel oder ein Viertel, würde ich sagen, weil in der Redaktion sind ja doch Redakteurssachen zu tun. Das ist ja auch, Vielleicht das nochmal ganz kurz als typischen Unterschied. Das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so bewusst. Es gibt ja mit Absicht Redakteure und Autoren. Das sind ja zwei unterschiedliche Berufe eigentlich so. Und normal ist das, ist die Konstellation so wie bei dir. So, du bist der Autor und du bist verantwortlich für das inhaltliche Gelingen dieses Artikels und die Fakten. Also alle Informationen kommen von dir, so. Und auf der anderen Seite sitzt der Redakteur, der dich dafür bezahlt, der halt sozusagen die Blattlinie vertritt und der, daher kommt ja schließlich der Name, deinen Artikel redigiert. Der hat dann grundsätzlich, der ist vielleicht nicht so ein guter Autor wie du, ist aber tendenziell jemand,
muss er auch nicht sein,
das ist aber dann tendenziell jemand, der seine Fähigkeiten im Redigieren hat. Und der es schafft, deinen Artikel, gut wie schlecht, besser zu machen oder perfekt zu machen oder auf die Blattlinie zu bringen. Oder wie wir das früher sagten, aus Scheiße Bronze machen. Genau. Und diese beiden Berufe gibt es und so. Und in meiner spezifischen Karriere war das damals halt vermischt, weil die Redakteure bei GameStar haben auch 99,5% des Inhaltes geschrieben. Das ist aber eigentlich, weil wir kein freies Autorenbudget hatten, fast nicht, außer für Heinrich Lennart oder so Edelfedern. Das ist aber eigentlich, ist das auch nicht effizient, weil die Tätigkeiten sind so unterschiedlich. Ja, der Redakteur schafft das halt nicht, die ganze Zeit noch zu schreiben, weil er halt so viel abgelenkt ist mit Telefonaten und so weiter. Du brauchst ja fürs Schreiben so eine störungsfreie, da musst du ja, meine Kollegin in der Agentur sagt immer, dieses Schreiben, das ist was für Bunkermenschen. Ja, die sich in einen Bunker zurückziehen, wo es leise ist und man nicht gestört ist und die Kinder müssen weg und dann schreibt man das so runter. Es gibt auch Leute, die unter Druck schreiben können, aber die meisten brauchen so ein bisschen so eine störungsfreie Atmosphäre.
Ja, ja, ich mache immer nachts. Also ich schreibe gerne nachts, wenn dann hier der Trubel irgendwie tagsüber Familie im Bett ist und so weiter. Ich kann auch am besten dann nachts schreiben. Also ich bin eh ein Nachtmensch. Das bietet sich, glaube ich, jetzt inzwischen als Freelancer deutlich besser an als früher in meiner Agenturtätigkeit. Da erreichst du einfach sonst niemanden. Aber so einen Artikel kannst du auch nachts auf dem FTP schmeißen und am Morgen kommt dann der Redakteur und redigiert. Zu dem Redigieren wollte ich noch sagen, ich finde es total super, wenn ein Artikel redigiert wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich immer besser wird. Also es gibt ja so Schreibertypen, die das überhaupt nicht abhaben können, wenn dann irgendwie dein Satz irgendwie oder deine Einleitung verändert wird und nein, das muss genau so sein und jedes Wort ist doch mit Absicht da in Stein gemeißelt. Das macht bestimmt auch aus deiner Sicht null Spaß, solche Leute zu redigieren. Ich bin da ehrlich gesagt sehr dankbar immer für die konstruktiven Beiträge und Änderungen. Natürlich bin ich nicht immer mit allem irgendwie einverstanden und manche Sachen hätte ich vielleicht dann so gelassen oder fand meinen Satz vorher schöner, aber insgesamt muss ich sagen, dass die Artikel durch die Redakteurstätigkeit bei den Medien, bei denen ich irgendwie Artikel poste, abgebe, immer besser geworden sind. Also ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, an was für Typen man da gerät, also auf beiden Seiten.
Ja, das ist, finde ich, das spricht für dich aus meiner Sicht, ja, dass du das so sagst, weil ich finde, zu dieser Erkenntnis kommen Freelancer oft nicht. So, Freelancer haben oft keine Redaktionserfahrung und in der Redaktion, man muss es mal sagen, Redaktionen haben Vor- und Nachteile, aber Redaktionen sind schon Orte des Feedbacks. Und wenn man durch eine Redakteurskarriere gegangen ist und sei sie auch nur kurz, dann hat man es erlebt, relativ offenes und klares Feedback zu geben und man hat erlebt, wie einem der Artikel weggenommen wird, weil der Artikel dann sozusagen dem Medium gehört. So, das ist dann nicht dein Artikel, nur weil du der Autor bist oder dein Name darunter steht, sondern der gehört dann dem Medium. Und dann darf da jeder mitmachen, der irgendwie qua Funktion da mitmachen darf und das wird und das besser machen. Und alle bemühen sich dessen und da wird keine Rücksicht auf deine Gefühle genommen. Ja? Und Redakteure sind da alle durchgegangen, gerade nach dem Volontariat und sowas und die können das alle. Ja. Die weinen dann auch nicht so. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gehabt, dass Freelancer dann weinen. Und das ist ganz unerträglich in meiner Agentur jetzt zum Beispiel, wo wir auch mit Freelancern arbeiten, also eher so für so PR-Texte oder so Produkttexte, machen ja keinen Journalismus da oder nur selten, wie oft Redakteure renitent werden, ja, wenn man nur einen Fehler anstreicht und wie oft man dann auch sagen muss, pass mal auf, hier, deutsche Sprache, soll ich dir nochmal ein Buch von Wolf Schneider geben und so, hier, guck mal, so geht das. Und die dann aber sagen, nee, das finde ich so und das hat bis jetzt immer gereicht und so. Und wir lehnen ganz oft Freelancer ab, also über 80% der Freelancer, mit denen wir arbeiten, die lehnen wir irgendwann ab wegen Renitenz im Redigierprozess.
Sehr schön.
Also unfassbar, unfassbar so. Und das ist natürlich aber, und das ist aber so eine, die Erkenntnis muss man halt erstmal haben. Ja? Also in meinen Artikeln als Chefredakteur bei GamePro hat der verdammte Trainee noch Fehler gefunden oder einen Optimierungsvorschlag gehabt. So ist das nun mal mit Texten. Ja? Texte sind nie perfekt und man kann immer noch was dran machen. So, natürlich gibt es sinnlose Verbesserungsvorschläge, die um der Vorschläge sind, aber eigentlich ist so eine Redaktion dazu in der Lage, Texte ganz super zu machen.
Ja, absolut. Also dieses, das Entscheidende ist wirklich zu kapieren, dass man nicht auf seinem Blog den Artikel veröffentlicht, sondern eben, dass das dem Medium gehört und dann eben auch gewisse Dinge aus Redakteursarbeitssicht dann auch gewährleistet sein müssen, wie stimmt die Einleitung. Also gerade heutzutage, finde ich, ist es, glaube ich, noch viel, viel wichtiger geworden. Die Einleitung muss halt so dermaßen on point sein bei einem Online-Artikel, weil sonst halt niemand diesen Artikel liest, niemand diesen Artikel finden wird. Also dieses ganze Thema SEO, ja, welche Keywords sind in der Einleitung zu finden? Ist es an der richtigen Stelle? Stimmt die URL, damit dieses Spiel auch irgendwie genannt wird? Steht das Wort Test irgendwo? Steht das Wort Review irgendwo? Das sind alles so Arbeiten. Ich glaube, dass die Redakteursarbeit auch enorm gewachsen ist und die Anforderungen an heutige Redakteure im Vergleich zu den Printzeiten, die natürlich auf viel andere Dinge Acht geben mussten, ja, weil das dann wirklich, wenn es einmal im Print war, stand es halt fest. Heute kannst du jederzeit noch irgendwie was ändern. Aber dieser ganze Online-Journalismus hat sich extrem verändert, um überhaupt halt diese Sichtbarkeit zu erreichen. Und ich glaube, dass die Redakteure da viel mehr gefordert sind heutzutage, auch diesen Online-Aspekt nicht außer Acht zu lassen.
Ja, und der Beruf ist ja so multimedial geworden, ja, dass er, ich bin ja nun echt nicht so richtig ein Techniker so und ich versaue immer bei Videoaufnahmen irgendwas mit dem Ton und bei Audioaufnahmen mit dem Bild, weiß ich nicht, also irgendwas geht mir da immer schief und so. ist ein Albtraum, ja, und das ist heutzutage, das muss jeder Redakteur so mitbeherrschen, ja, und auch das Präsentieren vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, auch das, meine Herren, ja, das muss man heutzutage alles richtig drauf haben und so verschrobene Typen, wie es sie früher öfter gab, so die halt zu stillen Kämmerlein nur schreiben wollen und nicht noch einen Blogbeitrag einen Audiobeitrag dazu machen wollen oder eine Videoansage oder sowas, die kommen schon nicht mehr so ganz gut durch. Das ist schon schwierig. Aber was ich dazu noch sagen wollte, war, man braucht ja so ein bisschen so ein Portfolio an Tätigkeiten. Ich habe das vorhin einen Bauchladen genannt. Und du hast schon erzählt, bei dir ist logischerweise gibt es diese beiden großen Komponenten, halt den über Patreon finanzierten Podcast, der auch so breit aufgestellt ist, dass du da relativ viele Themen verlustfrei drin unterbringen kannst. Ja? Und halt die freie Tätigkeit für verschiedene Medien. Aber andere Kollegen haben ja zum Beispiel dann keinen Podcast oder so und dann schauen die auf, dass sie aber noch andere Quellen finden. Ja, entweder sie arbeiten noch. Früher der Klassiker war, dass man noch als Festangestellter, als Teilzeit Angestellter Redigatur macht, also oder Rechtschreibkontrolle macht in irgendwelchen Medien. So, das war ganz typisch, so dass man halt so einen freelancenden Textchef hatte, also so jemand, der halt wirklich gut mit Text war, der halt dann 3 Wochen reinkam, 3 Tage reinkam vor Abgabe oder so und dann halt all deine Texte nochmal gelesen hat auf Tippfehler und so. Und sowas zum Beispiel gibt es ja oft, gibt es auch heute noch. Dann arbeiten ganz viele Kollegen, machen ein bisschen Übersetzung in die ein oder andere Sprache, je nachdem, wie gut sie es können. Und es arbeiten halt viele Leute in der PR mit, also als an PR-Texten.
Ja, das ist so ein Ding, von dem ich mich noch so ein bisschen wehre oder länger auch wehren möchte, um einfach diese journalistische Unabhängigkeit zu wahren. Aber ich verstehe das natürlich. Also ganz oft ist es ja dann auch so, dass Leute PR-Texte schreiben, vielleicht auch dann wirklich für ganz andere Branchen und andere Felder, um da auch keine Überschneidungen zu haben. Was ich auch oft noch gesehen habe, sind irgendwelche Dozententätigkeiten, wenn man das Glück hat, dann irgendwie an Schulen oder sowas dann auch reinzukommen, an Unis, Schulen und solche Sachen und da Dozententätigkeiten ausübt. Was ich auch zum Beispiel mache, ist halt so Moderationssachen vereinzelt, also dass ich dann, also sowohl als Experte als auch als Moderator auf irgendwelchen Panels eingeladen bin, bei irgendwelchen Konferenzen oder Veranstaltungen, dass man ein Panel moderiert und das selber quasi leitet, weil durch diese Audio Podcast-Geschichte natürlich auch da ein bisschen Know-how entstanden ist, genauso gut aber auch als Gaming-Experte irgendwo auftaucht, Kommentar abgibt und so weiter. Dann schreibe ich zum Beispiel auch für die städtische Zeitung, versuche ich halt irgendwie ab und zu auch mal noch so Themen zu platzieren, also dass man sich halt einfach andere Medien und andere Bereiche sucht, die so ein bisschen artverwandt sind und da seine Expertise reinbringt. Genau, also solche Sachen gibt es natürlich auch. Wie du schon gesagt hast, manche lassen sich dann irgendwo auch noch Teilzeit anstellen, um irgendwas mit Text zu machen. Also man kann ja zum Beispiel auch an irgendwelchen Webseiten mitarbeiten, zum Beispiel an irgendwelchen Startups, um dort irgendwelche Online-Texte zu schreiben, die dann halt so gar nicht was mit der Spielebranche zu tun haben. Also da ist es, glaube ich, sehr vielfältig, aber ganz ohne scheint es wohl nicht mehr zu gehen heutzutage. Was mich aber ein bisschen wundert, Gunnar, weil diese Spieleindustrie doch eigentlich die größte Wachstumsbranche ist. Also nirgends wird so viel Geld umgesetzt in Unterhaltungsmedien wie in Videospielen. Und warum landet es nicht auch im Journalismus? Weil die Leute nicht bereit sind, für Online-Journalismus zu zahlen? Ist das wirklich der einzige Grund? Das kann es ja eigentlich nicht sein.
Also ein weites Feld jetzt. Meines Erachtens ist der Online-Journalismus nicht gut genug darin zu monetarisieren, aus ganz verschiedenen Gründen. Also es ist halt schwer gewesen, über viele Jahre hinweg da Geld zu verdienen, sozusagen als Medienhaus oder als Redakteur, also als Firma. Durch so eine ganz komische Abwärtsspirale haben gerade die etablierten Verlage so eine Strategie entwickelt, das Produkt immer noch schlechter zu machen, das eigene, wenn die Einnahmen geschwunden sind, anstatt sozusagen zu versuchen, sich auszuweichen oder woanders hinzugehen oder sonst irgendwas so. Und das ist ja so ein bisschen so der alte Vergleich so, der Joghurthersteller, dessen Joghurt nicht mehr so gut gekauft wird, ja, der würde ja nicht einfach weniger Früchte reintun und die Packung ein bisschen kleiner machen zum selben Preis und dann die Packung teurer machen, sondern der würde halt denken, na komm, wir brauchen eine neue Sorte, wir brauchen keine Ahnung irgendwas, ich muss da jetzt jedenfalls investieren. Und die Verlage haben in erstaunlicher Konservativität über die vergangenen Jahre, jedenfalls während meiner Karriere, halt sich gegen Investments entschieden. Und bei uns war wirklich auch die Strategie eine Zeit lang Preise rauf, ja, und sozusagen das Mitnehmen, solange es geht. Keine Investments mehr in Print vorzunehmen. Das haben unsere amerikanischen Besitzer damals immer sehr gehasst, wenn wir was mit Print machen wollten. Und haben gesagt, wenn ihr Geld ausgeben wollt, ja gerne im Online, ja, wir brauchen ja die Zukunft und so, aber bei Print ist jetzt nur noch Gewinnmitnahme im konservativen Geschäft und so. Das war schon irgendwie sehr komisch und so. Und deswegen gab es ja dann auch so ein bisschen so einen Wechsel. Es haben ja nicht so viele Verlage gut überlebt. Und auch so Häuser, die jetzt glänzend dastehen, wie die Kollegen von GameStar, die unter das Dach der Webedia geschlüpft sind, eines französischen Webunternehmens. Da kommt das auch hauptsächlich, glaube ich, weil es ein reiner Online-Player war, die Webedia, ja, und dadurch eine andere Arbeitsweise da reingekommen ist. So. Aber generell ist einfach nicht so viel Geld im Journalismus. Ja.
Und auch die strategischen Entscheidungen, sowas wie GameStar Plus, das geht ja auch in die Richtung, die wir ja auch beide schon mit Patreon und Co. irgendwie schon vorher gesehen haben, dass es eigentlich auch durch Qualitätssteigerung funktioniert, aber halt nur mit Bezahldiensten eigentlich so richtig tragbar ist auf lange Sicht. Also ich glaube schon, dass es da besser aufgehoben ist unter der Webedia als früher unter der alten Firma, ja, die ja nicht so rein online
Aber
fokussiert
ich
war.
finde, man sieht an so Häusern wie der Webedia, das ist jetzt ganz typisch für andere Häuser auch, Gamer Network in UK und so, dass die genau das machen im Großen, was die Journalisten im Kleinen machen. So, ich hab das mit dem Bauchladen angesprochen, ja, du machst dieses und jenes und du moderierst noch und das dein Podcast, der hinter einer Paywall ist, also Paid Content ist. Dann hast du die normalen Artikel und dann machst du noch irgendwie auf Events irgendwas und so, ja. Und genauso machen das die heute erfolgreichen Medienhäuser auch, ja, die haben halt ein Eventgeschäft, die haben eine Influencer-Agentur, die haben, wie soll ich sagen, eine Art Agenturgeschäft, das halt wirklich Werbekampagnen für die Spielindustrie noch konzipiert. Und die setzen dann sehr drauf, so breit große Werbebudgets zu kriegen und so, und die dann sozusagen in ihr Untergeschäft zu verteilen, so. Und das ist ein bisschen das Problem, dass davon nur noch ein ganz kleiner Teil journalistisch ist oder überhaupt nur noch ein Teil, weil dann gibt es halt andere Sachen, wo du dann als Journalist sozusagen auch keinen richtigen Platz mehr hast, was im Influencer-Agenturgeschäft meinetwegen, oder halt als Journalist in einem ganz anderen Bereich unterwegs bist, weil du nämlich plötzlich sowas wie ein Portal hast, das einem Hersteller gehört. Ja, das hat ja in den letzten Jahren stark zugenommen. Ja. Und also diverse große Hersteller, Produkthersteller kaufen sich oder bauen auf journalistische Portale, um ihre eigenen Botschaften zu verbreiten. Und das heißt gar nicht mal, dass sie dann irgendwie, dass das dann verkappte Werbung ist, sondern es ist einfach oft guter Journalismus. Ja. Aber halt für ein bestimmtes Thema, das sie gerne in der Welt sehen wollen. Ja.
Ja, da werden ja immer wieder interessante Formen ausprobiert. Da wird sich, glaube ich, auch noch einiges tun in den nächsten Jahren. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin aber auf jeden Fall unfassbar zufrieden und glücklich mit der Situation momentan. Also auch wenn die Verdienstmöglichkeiten momentan nicht so ideal sind, finde ich trotzdem, dass es ein absoluter Traumjob ist, gerade weil ich frei und Freelancer bin. Also ich kann mir die Themen ja wirklich auch selber aussuchen, um diese am Anfang des Themas wieder aufzugreifen. Ich kann selber Artikel pitchen, ich kann selber Themen platzieren und durch diese Sicherheit, die ich durch den Podcast, durch die Finanzierung über Patreon ja auch habe, kann ich natürlich auch Artikel ablehnen und sagen, nee, das ist jetzt vielleicht nicht so mein Spiel, das interessiert mich nicht. Und dann ist es natürlich eine wunderbare Ausgangslage, anders als vielleicht jetzt manche Redakteure oder so, dann gewisse Dinge auch machen müssen oder gewisse Themen behandeln müssen, die vielleicht nicht so unbedingt Spaß machen, finde ich schon, dass das ein absoluter Traumjob ist als Freelancer, wenn man sich irgendwie leisten kann, damit genügend Geld zu verdienen, um davon leben zu können, ist das schon ein echter Traumjob. Also würde ich schon so unterschreiben. Mit den Einschränkungen, die ich jetzt genannt
habe. Aber vermisst du manchmal die klassische Freelancer-Geschichte? Vermisst du manchmal, dass du keinen Ort hast, wo du hingehst und wo Kollegen sind?
Eigentlich nicht, weil ich es halt 15 Jahre auch erlebt habe. Also ich war halt 15 Jahre im Büro mit Kollegen und habe das sehr, sehr lange erlebt und habe das auch sehr genossen und fand das auch toll. Und deswegen vermisse ich es noch nicht. Kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal wieder kommt. Aber da gibt es ja dann auch inzwischen sehr viele Möglichkeiten, in so Startup-Büros oder so reinzugehen und sich dann Tischchen zu mieten und dann trotzdem so diese Büro-Arbeitsatmosphäre mit Kollegen an der Kaffeemaschine treffen und so. Die Möglichkeiten haben ja Freelancer heutzutage ohne Probleme. Also selbst hier in Freiburg gibt es Gründerzentren, wo man sich so ein Tischchen mieten kann als Freelancer. Wenn ich das mal vermissen sollte, dann würde ich mir sowas, glaube ich, gönnen. Aber ich genieße es ehrlich gesagt nach 15 Jahren Agenturleben auch total, von zu Hause arbeiten zu können und halt meinen Biorhythmus auch ausleben zu können und einfach auch nachts arbeiten zu können, was in der Agentur oder in dem Büro, in der klassischen Redaktion halt eher nicht so wirklich möglich ist. Ja.
Sag mal, wie sieht denn so ein typischer Tag von dir aus?
Ein typischer Tag? Ich stehe gemütlich auf. Manchmal wache ich morgens mit den Kindern auf, dann verabschiede ich die noch, dann lege ich mich nochmal hin. Dann trinke ich erstmal gemütlich Kaffee und dann, ja, was man halt so als normale Bürotätigkeit auch bezeichnet, E-Mails checken, Kalender, Termine organisieren, ein paar Telefonate führen und in der Regel fange ich damit an, so ein bisschen zu koordinieren, welcher Podcast ist denn wann diese Woche fällig, wann habe ich meine Termine, spreche mit den Leuten, mache Termine aus, wann podcasten wir über welches Thema. Dann überlege ich mir, habe ich nochmal Zeit, irgendwie fange ich jetzt an, einen Artikel zu schreiben, fange ich jetzt an, vielleicht noch Podcast-Aufnahmen, die ich auf Halde, auf Platte habe, zu produzieren. Also ich entscheide mich dann immer zwischen Schreiben, Produzieren oder Organisation und dann aber rechtzeitig anfangen zu kochen. Weil ich jetzt ja auch natürlich von zu Hause arbeite, bin ich halt auch für meine Söhne tagsüber dann da und gönne mir dann da eine recht lange, ausführliche Mittagspause, um mit denen zusammen Mittag zu essen, zu erfahren, was in der Schule war. Und der Nachmittag ist dann sehr flexibel, also je nachdem, manchmal bin ich dann eben halt auch unterwegs, bereite irgendwelche Sachen vor, podcaste ganz oft dann eben auch tagsüber mit meinem Kollegen Micha, der ja auch Freelancer ist, oder wenn ich eher einen Abendspodcast habe, wie wir den jetzt zum Beispiel organisiert haben, dann kann ich mir tagsüber auch die Zeit nehmen zu spielen, weil ich muss natürlich auch relativ viel, dadurch, dass wir täglich senden und ich ja noch dazu Artikel dann bearbeite, komme ich nicht umhin, jeden Tag zu spielen, mehrere Stunden. Das ist schon auch Teil meines Arbeitsalltags und das genieße ich dann sehr. Wenn ich nicht gerade irgendeine Gurke testen muss, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannter Nachmittag und mache mich dann abends nochmal in der Nacht, wenn alle im Bett sind, meistens nochmal dran und versuche nochmal ein paar Stunden zu arbeiten. Aber es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also einen ganz, ganz typischen Tag gibt es eigentlich nicht, weil dadurch, dass ich Freelancer bin und von zu Hause bin, gucke ich auch immer so ein bisschen auf, was habe ich jetzt gerade am ehesten Lust. Mache ich jetzt wirklich die Steuererklärung, weil ich vielleicht ein bisschen Schädelbrummen habe und irgendwie das Gefühl habe, ich kann heute eh nichts schreiben. Dann mache ich halt eher die Buchhaltung, Steuererklärung oder so ein Kram oder mache was Stupides wie Podcast schneiden. Und wenn ich irgendwie sage, jetzt bin ich voll im Flow, dann schreibe ich halt auch mal einen Artikel. Länger, als ich es eigentlich vielleicht geplant hatte oder schreibe was Neues. Von daher sehr unterschiedlich, sehr, sehr flexibel.
Kannst du dir vorstellen, das bis zur Rente zu machen? Also auch mit diesen Themen?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich in letzter Zeit. Aber diese Frage, also so diese typische Midlife-Crisis-Frage, jetzt mache ich das schon so lange, was mache ich denn jetzt in 10 Jahren, was mache ich denn in 20 Jahren? Ich verdränge die noch so ein bisschen, also ich bin jetzt 40 geworden und hatte diese starke Hinterfragung meines, kann ich mir das vorstellen, noch in 10 Jahren zu machen, als ich vor 3, 4, 5 Jahren beschlossen habe, so langsam aus der Agentur auszusteigen, weil das konnte ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, Agentur und Podcast und Freelancertum nebenher zu betreiben. Und deswegen war ich da erstmal schon so, okay, jetzt habe ich dieses Kapitel abgeschlossen und Ist eine gute Frage, aber ich schaue dann immer zu euch, zu Stay Forever und denke, ach ja gut, wenn ich dann halt nicht mehr über aktuelle Spiele podcaste, dann kann ich ja immer noch über meine Retro-Spiele, weil ihr hört ja dann auch irgendwann auf. Ihr geht ja dann auch irgendwann in Rente.
Ah.
Und dann machen wir einfach unsere Retro-Spiele, weißt du? Also von daher, dann machen wir halt die Insert-Retro.
Mass Effect 3, cool.
Genau.
Boah, voll so ein altes Spiel, genau.
Ja, aber ich meine, das ist irgendwann wird das auch
Ja.
Retro sein für uns, was für euch dann halt die anderen Retro-Spiele waren. Ich meine, so viele Jahre sind wir ja nicht auseinander, aber es ist schon eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Podcast mache. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich den 10 Jahre lang mache. Ich meine, nächstes Jahr haben wir 10 Jahre lang Insert Moin. Und das hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Also von daher, momentan kann ich mir sehr gut vorstellen, das nochmal 10 oder 20 Jahre zu machen. Spricht eigentlich nichts dagegen, weil die Zielgruppe wächst ja mit. Also die Spielenden und die Spieler und Spielerinnen, die in meiner Altersschicht jetzt mit mir damals angefangen haben, mich jetzt irgendwie auch begleitet haben über die Jahre, die dich begleitet haben über die GameStar, GamePro und so weiter, die wachsen doch alle mit. Und ich sehe es ja an mir, ich höre nicht auf zu spielen. Also ich habe immer noch genauso viel Interesse an Spielen und an der Spielkultur und an den Entwicklungen in der Branche, dass ich nicht wüsste, warum das in 10 Jahren anders sein sollte. Also ich hoffe, dass ich bis ins Altersheim noch spielen werde und mich für Spiele interessiere.
Ach, das ist
Und
doch
solange das
schön.
der Fall ist, werde ich darüber podcasten. Ne?
Ja, das ist doch schön. Man darf nicht vergessen, das ist jetzt was Besonderes. Das geht ja ein bisschen ab von unserem eigentlichen Spielejournalisten-Freelancer-Thema. Da weiß man nicht, ob man das so ewig machen will, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist
Ja.
ja auch ein bisschen stressig und so und dann die Reisen und alles Mögliche. Aber das große Glück, in einem Berufsleben eine Marke zu besitzen, wie Insert Moin eine
Ja.
ist und damit oder auch Stay Forever und damit Fans zu haben oder Leute, die das so wertschätzen, dass sie einem Geld dafür geben, das ist ein so großes Glück, dass man das festhalten muss. Ja, das passiert ja nicht allen Leuten so. Ja, und also das kann ich mir auch grundsätzlich vorstellen, das ewig zu machen.
Da bin ich auch echt unendlich dankbar für. Also dieses Vermissen von einer Marke. Also wie gesagt, ich habe in einer Agentur gearbeitet, wo ich nichts hatte, was eine Marke war. Also wir waren reiner Dienstleister. Und das hat sich dann auch echt unbefriedigend angefühlt, nach 15 Jahren zurückzublicken und zu sagen, ja gut, wir waren eine reine Dienstleistungsagentur. Wir haben uns ja nichts aufgebaut, was ich irgendwie mal, wo ich mal zurückschauen kann. Genau das ist jetzt ja das, was ihr mit Stay Forever gemacht habt und wir, dass man da zurückblickt und sagt, wow, das ist ja unfassbar, was daraus geworden ist und wie das gewachsen ist. Das ist wirklich ein kompletter Unterschied und ein unfassbares Glück. Also ich bin auch echt jeden Tag dankbar dafür, wenn ich aufwache. Und einfach denke, ich arbeite jetzt an meinem Projekt und ich kann da das machen, was mir Spaß macht, was mir gefällt und die Leute wertschätzen, das ist unfassbar gut.
Ja, das finde ich auch. Also, ne, vorher war ich halt der Gunnar von GameStar und hatte natürlich das große Glück, dieses Stickschiff steuern zu dürfen für eine Zeit lang. Aber es ist ja trotzdem nicht meine Marke gewesen, ja. Sondern, dass das so groß ist ja nicht wegen mir, sondern ich war halt nur mal an der richtigen Stelle so, ja. Und Stay Forever aber gehört mir, wie dir Insert Moin gehört. Also natürlich mit den Kollegen wie Christian und Micha
Ja,
bei dir,
Michael.
ja. Genau. Was würdest du denn jetzt mit Blick auf diese Freelance-Tätigkeit oder das Überleben im Journalismus allgemein jemandem raten, der jung ist und das gern machen will? Träumen ja viele
Schwierig.
von. Also es ist natürlich jetzt, zu meiner Zeit war das immer eine große Nummer, so. Alle Studenten wollten gerne sowas werden, so, die mit Gaming zu tun haben. Heutzutage wollen ja wirklich, und das ist kein Klischee, alle Kinder YouTuber werden. Also wenigstens alle Jungs wollen Let's Player werden in der Klasse meiner Tochter. Da bin ich aber ganz sicher, wie ist das mit deinen Jungs eigentlich?
Ja, die kriegen das natürlich auch mit. Die wollen jetzt nicht unbedingt Podcaster werden, aber YouTube ist schon auch ein Karriereweg, den sie ganz cool fänden. Haben aber schon auch durch meine kritischen, elterlichen Ratschläge, glaube ich, schon auch gemerkt, dass das ein sehr wackeliges Standbein ist. Haben auch schon einige YouTuber jetzt erlebt, die dann irgendwie halt von einem Tag auf den anderen irgendwie einen Burnout bekommen und zusammenbrechen oder ihren Lebensmittelpunkt einfach verlieren, weil sich vielleicht irgendein Spiel nicht mehr weiterentwickelt. Also jetzt gerade aktuell gibt es so einen Typen, der Diablo streamt und sagt, ja, wenn kein neues Diablo kommt, was mache ich denn da jetzt mit meinem Leben? Und der voll die Sinnkrise bekommt.
Oh.
Ja. Von daher, mein Sohn ist jetzt momentan, also der Ältere, der interessiert sich jetzt für Programmieren und ta will tatsächlich eher so in die Spieleentwicklung. Ja, hat irgendwie auch schon ein eigenes Brettspiel entwickelt, hat angefangen, sich jetzt Programmierbücher zu bestellen und interessiert sich für Programmierung. Und ich glaube, dass das durchaus nicht unwichtig ist und da auch, glaube ich, noch größere Zukunftschancen liegen, generell mit Programmierung und Online- und Spieleentwicklung, sich zu beschäftigen. Ist natürlich auch kein einfacher Beruf, Aber sich jetzt gezielt auf den Spielejournalismus stürzen, ich weiß nicht. Da würde ich auf jeden Fall raten, Journalismus ist wichtig und ja, absolut, macht Journalismus, aber mehr Themen in größere Breite und wie du schon gesagt hast, dieses Bauchladenprinzip kann man ja auch auf Themen ausstrecken, dass man sich eben halt nicht nur über den Spielejournalismus versucht zu finanzieren. Klar, wenn man eine Festanstellung bekommt, ist es natürlich, kann man davon schon gut leben, aber dann ist es ja auch immer eine Sache auf Zeit. Also das hast du ja auch miterlebt. Irgendwann ist man einfach zu alt für eine Redaktion. Wenn man sich nicht was Eigenes dann aufbaut parallel, glaube ich, rutscht man automatisch aus diesen Redaktionsaltersschichten raus, oder? Das war ja bei euch auch allen so zu beobachten. Das muss einfach immer eine gewisse Jugendlichkeit ausstrahlen, so eine
Finde ich
Festredaktion.
gar nicht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ist ja lächerlich.
Naja.
Jederzeit noch mit gefärbten Haaren. Naja, gut. Ich finde auch, dass es ein Beruf für junge Leute ist in der Tendenz. Aber das ist auch nur wegen des Themas so, weil die Zielgruppe jung ist und so. Ja, und das ist ja nicht
Ja.
überall so. Nicht in allen Bereichen des Journalismus ist das so. Ich finde schon, dass man.
Nee, deswegen meine ich ja, stellt euch breiter auf von den Themen, ja.
Schon, dass man zwei Sachen beachten muss, die sich vielleicht gar nicht vereinbaren lassen. Aber das eine ist tatsächlich zu versuchen, irgendwas Eigenes zu machen. Natürlich eine eigene Expertise, vor allem eine, die kein anderer hat. Aber auch irgendeine Art von eigenem Produkt. Und wenn es nur ein Blog ist oder meinetwegen ein Podcast und wenn den auch niemand hört am Anfang oder so, ja, das ist schon gut, das zu haben, weil man dadurch so ein blödes Wort, aber so ein Mindset oder so eine Geisteshaltung entwickelt, wie das nämlich ist, für eine Zielgruppe zu arbeiten. Das ist ja sehr, sehr, sehr schön bei gutem Feedback, aber du kriegst auch echt immer mal wieder einen verbraten. Ja? Selbst so erfahrene Superprofis wie ich oder so oder auch du, kriegst dann mal schön aufgelistet, was man wieder für Fehler gemacht hat im letzten Podcast. Oder, ja?
Naja,
Und das
ständig, ja.
braucht man schon. Ja? Das ist wichtig, das hält einen scharf, das hält einen jung, das regt einen an, daran zu arbeiten. So, das ist eine ganz andere Sache, als wenn man seinen Artikel irgendwie macht und dann schmeißt man dem Redakteur vor die Füße und der macht dann irgendwie Magie damit und dann ist das irgendwie geadelt, weil es bei Wired erschienen ist. Aber das ist eine ganz andere Art der Herangehensweise. Also irgendwas Eigenes zu haben, wäre total wichtig. Und das andere ist, ich glaube schon, wenn man es irgendwie schaffen kann, irgendwie eine Festanstellung zu kriegen und sei es nur temporär in diesem Bereich, das ist so wichtig, weil er einen das für immer adelt, selbst wenn man die nur 2 Jahre halten kann und dann geht das Magazin pleite oder so, man lernt da Leute kennen auf einem anderen Level, auf einem anderen Kontaktlevel. Ja, da ist, also man dreht größere Räder, das ist ja, man, ne, man ist ja ein Teil eines Größeren und wird damit identifiziert so und das geht auch nicht wieder weg, ja. Du bist dann immer der Typ, der mal bei GameStar war oder
Ja.
so, ja. Auch wenn es dann nicht geklappt hat oder das sonst wie schwierig war. Also natürlich gibt es da nur ganz wenige Stellen, aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn man nicht von vornherein eine Möglichkeit hätte, sein eigenes Ding zu monetarisieren, wie zum Beispiel meinetwegen als YouTuber oder Streamer, oder eine Festanstellung kriegt, dann würde ich es nicht machen. Es sind relativ, also ich kenne relativ viele Leute, die sozusagen nur über das Freelancing eingestiegen sind, gar kein anderes Standbein haben, so wie du noch ein anderes Standbein hast und diesen Redaktions-Background nicht so stark haben und die kommen nicht klar. Ja, die Freelancer, die nicht klarkommen, das sind ganz oft die. Ja, die haben nur als Freelancer gearbeitet, die haben das Netzwerk nicht und so weiter. Ja, und das ist schon ziemlich schwierig.
Ja, das Netzwerken ist so extrem wichtig.
Genau, du musst ja diese ganzen Redakteure kennen und so. Das ist ein Vertrauensgeschäft, weil du hast ganz am Anfang erzählt, dass es diese Pools gibt. Ja, so jede Redaktion hat so einen Pool. Und das hat aber jeder im Geschäftsleben. Das ist jetzt nicht so ein redaktionstypisches Ding. Ich sitze auch auf einem Pool
Nee.
von Leuten, die ich beauftrage, wenn ich Videos brauche oder Leuten, die ich beauftrage, wenn ich Grafik brauche oder also für mich, ich habe ja auch eine Agentur und solche Sachen so. Ja, und das gibt diese magische Freelancer-Triangle, kennst du die? Gibt dieses Dreieck, ja, super Qualität, pünktlich und freundlich. So, und das Geheime daran ist, zwei von dreien reichen. Ja? Ey, man glaubt es nicht, wie oft die Leute nur eins von den dreien haben. Ja, wie oft du Leute hast, die super Artikel schreiben können, sind nie pünktlich und sind auch noch Arschlöcher. Und das hilft nichts. Ja? Dann nehme ich lieber jemanden, der freundlich und pünktlich ist und dann haben wir eine lange, glückliche Beziehung. Ja? Ich als Auftraggeber und der Freelancer. So, ja? Das muss dann nicht super sein. Wenn es freundlich und pünktlich ist, alles gut. Ja? Also wenigstens, wenn die Qualität wenigstens okay ist, ja.
Weil das ist ja ein Trugschluss. Also wenn Leute Freelancer werden, weil sie denken, sie haben keinen Bock auf Leute, sie wollen unabhängig von anderen Menschen sein und nicht in einer Redaktion versauern, die werden ganz schnell merken eben, dass du halt trotzdem die Leute brauchst. Du musst trotzdem irgendwie deine, nicht nur die Qualität liefern, wie du gesagt hast, sondern du musst halt trotzdem mit den Leuten sprechen, du musst dich zeigen, du musst präsent sein, du musst freundlich sein, du musst viel kommunizieren. Also ich bin auch ein bisschen darüber erschrocken, als ich dann aus der Agentur raus bin. Dann habe ich gedacht, ah, geil, jetzt habe ich ja den ganzen Tag Zeit zu spielen und dann podcaste ich eher Pustekuchen. Also es gibt tatsächlich auch Tage, wo ich überhaupt nicht zum, also ich versuche es ja immer, aber wo ich dann auch tatsächlich nicht zum Spielen komme, weil ich halt so viel drumherum machen muss. Also wirklich auch so, sei es Netzwerken, Kontakte pflegen, irgendwo E-Mails nochmal hinschreiben, da nochmal irgendwie ein Konzept abgeben, da nochmal irgendwas machen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube schon auch dadurch Redaktionsarbeit habe, dass ich eben diesen Podcast manage und eben nicht nur als Freelancer schreibe. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn die Leute immer sagen, ich bin überhaupt nicht zum Spielen gekommen, wann soll ich das denn noch machen? Also so diese alte Mär, die Spieleredakteure und Spieletester, die spielen den ganzen Tag, die haben wir ja schon widerlegt. Das ist tatsächlich so.
Was du eben angeschnitten hast, dieses, wenn du ein menschenfeindlicher Kauz bist, bist du besser in der Redaktion aufgehoben als Freelancer. Das stimmt, Freelancer bist du nämlich tot. Ja? Da musst du nämlich die ganze Zeit echt gut Wetter machen mit den ganzen Redakteuren und die müssen dich alle gern haben, sonst erfüllst du ja dieses ein Drittel des Triangels nicht, ja, und bist dann aussortiert als Freelancer. Hingegen menschenfeindliche Redakteure gibt es ja ganz viele, ja, die sitzen halt irgendwo in der Büro und mumpfst halt alle an und machst du dein Zeug in der Festanstellung.
Das ist viel einfacher. Und meistens werden die dann von den Kollegen entschuldigt, ja, der schreibt geile Artikel. So. Ja.
Ist ja auch wurscht. Machen sie alles im Bogen um dich und so. Ja. Oder du wirst Chefredakteur, ist ja wurscht. Dann geht das wieder. Warte, noch eine Sache wollte ich noch sagen. Das Spezialthema, das natürlich im Gaming ist natürlich schon ein Spezialthema, aber das ist relativ mainstreamig, weil relativ viele Leute können adäquat über Spiele schreiben. Das ist heutzutage noch viel ubiquitärer als früher. Ja? Früher musstest du halt, gab es halt nicht viele Leute, die über Spiele schreiben können. Heute gibt es halt richtige Superjournalisten, die halt eine Ausbildung an der Journalistenschule haben oder so, die auch über Spiele schreiben, weil sie sich für Spiele interessieren halt. Das ist ja heutzutage, hat ja jeder so. Was es hingegen nicht gibt, sind Leute, die gut und verständlich über Elektronikthemen schreiben. Also so löten und basteln und so, wirklich nicht. Ich habe für die Agentur mal welche gesucht, es gibt sie nicht. Und die es gibt, sind menschenfeindliche Kauze oder sonst irgendwie. Ich habe da Sachen erlebt, wir waren bereit, jeden Preis zu zahlen und es gibt diese Leute nicht. Und das finde ich immer ganz erstaunlich, dass es halt an vielen Stellen im Freelance-Journalismus so viel Armut gibt. Dann haben wir, also wir als Auftraggeber, als Agentur, ja, mal Leute, die uns anbetteln, irgendeinen Auftrag, 50 Euro irgendwas, damit sie, keine Ahnung, den Kühlschrank füllen können. Und andere Themen, wo wir Themen zu platzieren haben, zugegebenerweise nicht von sehr interessanten Artikeln, aber ja nun, die dann halt niemand macht. So.
Also auch Nische. Für so. Nische ist tatsächlich ein gutes Stichwort, ja, dann, oder? Also eine Nische, ja, genau, finden, die noch wenig bedient wird und dort Expertise aufbauen, ist tatsächlich wirklich ein sehr guter, handfester Tipp, ja, absolut.
Insbesondere auch, wenn man bereit ist, PR-Artikel zu schreiben, weil irgendjemand muss diese ganzen Firmenblogs alle schreiben. Und in Firmenblogs oder auch nur in Interviews mit so Firmenchefs und solchen Sachen, da geht es um so spezielle Themen oft, ja, da bist du als normaler Journalist schon fast immer verloren. Weil du so tief nicht in den Prozessen dieser Firma drin bist, ja. Es sei denn, wie gesagt, das ist Gaming, ja. Aber so, und auch da oft nicht, ja. Da musst du auch noch, also da, um jetzt zum Beispiel eine gute Karriere im PR-Bereich der Games-Branche zu haben, musst du eigentlich ein bisschen was davon verstehen, wie Publisher und Entwickler funktionieren oder von innen aussehen oder so. Ja. Und da trennt sich auch schon wieder die Spreu vom Weizen, so von den Leuten, die man so auf der PR-Seite brauchen kann und so.
Naja. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die PR-Menschen ganz oft ehemalige Spieleredakteure sind, oder? Weil sie halt einfach diese Seite auch schon kennen. Das kannst du ja vielleicht auch nachvollziehen. Man hat dann schon auch einen anderen Bezug dazu, wenn man mal gesehen hat, wie auf der anderen Seite das passiert ist und wie man das jetzt von der anderen Seite betrachtet.
Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist eine ganz, ganz eigene Erfahrung, die man da mitbringt in die Agenturwelt. Und die Agenturwelt funktioniert ganz anders als die Redaktionswelt und so. Und wofür einen PR-Agenturen anheuern, natürlich, wenn man halt Spieleredakteur war, sind die Kontakte. Ja, und das ist ja schon ein Menschengeschäft. Ja, und das, man kann es nicht leugnen, wenn du den PR-Menschen gut leiden kannst, bist du zugänglicher für Geschichten. Ja, ja, und das ist ja so ein bisschen so ein Spiel, das auf beide Seiten gespielt wird. Ja, der Redakteur ruft ja auch mal an und sagt, pass mal auf hier, ey, wir kriegen das nicht gefüllt, wir brauchen da jetzt Zugang zu diesem Thema, mach was, krieg das bitte hin, dass wir da irgendwas machen können. Und dann wäscht so ein bisschen eine Hand die andere. Ja, oder gerade in dem Teil, in dem ich bin, im Agenturgeschäft, wo wir mit vielen Kunden agieren, ja, dann kann ich halt die Tatsache mal nutzen, dass ich mehrere Kunden habe und gebe mal einem kleineren Medium, das mir bei einer anderen Sache ausgeholfen hat, auch mal Zugang zu einem größeren Spiel, auch wenn das eigentlich nicht angemessen wäre, sozusagen für die Größe. Hm. Und so ist das natürlich ein bisschen so, dass so eine Hand wäscht die andere, und das ist jetzt aber auch jetzt auch nicht anders als in jeder anderen Branche, ja. Also auch Lieferanten bei BMW und Einkäufer bei BMW haben auch ein ähnliches Verhältnis, obwohl ja auch die Machtverhältnisse klar sind oder so, oder die Beeinflussungsverhältnisse. Also solche Sachen gehören, glaube ich, im Geschäftsleben so ein bisschen dazu.
Ja, ja, absolut. Also Sympathie ist trotzdem auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie kommst du mit den Menschen aus? Und man merkt es immer ganz stark als Freelancer auch, wie wichtig das ist, wenn sich dann mal Ansprechpartner ändern. Also auf beiden Seiten, sowohl auf PR-Sicht, wenn ich jetzt eben versuche, irgendwie Pressemuster zu besorgen, dann auf einmal ist dein Standard-Ansprechpartner hat irgendwie gewechselt, ist jetzt wo völlig anders, dann musst du halt wieder von vorne anfangen, ja. Musst wieder erklären, was du da machst, für wen du schreibst, deine Referenzen und so weiter. Aber auch auf der Auftraggeberseite, also wenn du da ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis hast mit dem oder derjenigen, die dich redigiert, und ihr könnt einfach gut miteinander, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch da einen Auftrag zu bekommen, natürlich sehr viel höher. Weil wenn dein Gegenüber merkt, ach, mit dem macht es Spaß, zusammenzuarbeiten, dann ist die auf einmal weg. Dann ist natürlich wieder, da muss man wieder neue Kontakte aufbauen, und die Person, die bringt ja auch wieder eigene Kontakte mit. Also muss man dann auch wieder mehr konkurrieren mit anderen Freelancern. Also das ist schon echt, wie du gesagt hast, ein absolutes People-Business. Kann man nicht anders sagen, muss man sehen, und deswegen ist es auch so wichtig, da entsprechend seine Kontakte zu pflegen.
Ja, genau.
Wunderbar.
Jetzt haben wir es aber einigermaßen erschlagen. So ist das, wenn man als Freelancer lebt, liebe Kinder. Macht das nicht, ja. Werdet so wie Manu. Ja, ist gefährlich. Die letzte Chance, die großen Verlagskarrieren zu machen, ist mit mir abgelaufen. Da konnte man noch Positionen erlangen. Heutzutage ist alles schwierig. Na gut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Mensch.
Ebenso. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir sprechen sicher gern mal wieder bei ähnlichen
Themen. Ja, unbedingt. Ich würde mich freuen, wenn du auch mal wieder mit einem Spiel vorbeikommst. Wir haben ja auch schon spaßeshalber gesagt, du hast gesagt, ja, bring irgendein Retro-Spiel. Und dann habe ich gesagt, ja, Retro ist bei mir das Zeug aus dem Januar. Aber vielleicht finden wir ja mal wieder ein Spiel. Auf der Switch kommt da so viel altes Zeug raus. Da könnten wir doch mal wieder so einen alten Schinken irgendwie ausgraben, oder?
Ah, ich spiele doch gar keine alten. Ich spiele tatsächlich nur noch so ganz gezielt, entweder, also ich spiele nur noch beruflich momentan. Mhm. Also entweder halt Free-to-Play-Sachen so oder für einen Beruf, so von Kunden, oder Sachen, die genau für meinen Podcast.
Aber so Mobile-Sachen, da trifft man dich doch schon noch an, oder? Also so für Mobile-Spiele bist du doch sicherlich zu haben.
Ja, so in der Breite, ja. Also dann halt mal Sachen gucken und so. Aber ich habe da, glaube ich, eine nicht mehr so vermittelbaren Geschmack und eine komische Expertise und so, die sich nicht so leicht vermitteln lässt. Hier, die Schönheit des Monetarisierungsmodells, wenn die Paywall im 7. Level zuschlägt. Ah, toll.
Aber das würde mich jetzt tatsächlich abschließend doch noch interessieren, wann oder wie du gemerkt hast, dass du jetzt nicht mehr das neueste PS4-Spiel haben musst, weil das war doch zu deiner GamePro-Zeit ja wahrscheinlich völlig klar, dass du dir das alles anschaust, um einfach auch mitreden zu können. War das ein schleichender Prozess oder war das von einem Tag auf den anderen, als du dann nicht mehr Redakteur warst?
Nee, das war schleichend, aber das ist ganz komisch, weil dass ich keine neuen Spiele mehr spiele, sondern ich glaube, entweder ist mein Geschmack erstarrt, was gut sein kann, ja, das ist ein klassisches Ding im Alter, so. Oder, was ich eher glaube, AAA hat sich in eine Richtung verändert, die mich nicht mehr interessiert. Mhm. Und das ist irgendwie komisch. Also ich kann schon natürlich noch große AAA-Sachen spielen, ne? Assassin's Creed Odyssey, meinetwegen, ja. Irgendwas, was jetzt neu gekommen ist, habe ich auch noch Bock drauf, aber oft sind mir die Spiele zu groß. Und diese spezifische Open-World-Formel, die so viele Spiele heutzutage jetzt irgendwie haben, mit noch so einem Dutzend Systemen drin und dann hier noch ein, ich habe letztens, was habe ich gespielt, irgendein älteres Tomb Raider, war so 3 Jahre alt oder, nee, 5 Jahre alt, das ist von 2013 oder so.
Diese Reboot-Sachen, mhm.
Ja, genau. Und also schon das neue Rise of the, oder irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls waren da noch 1000 Sachen drin, die mich nicht interessieren. Irgendwelche Achievement-Hunterei und dann musste man da noch irgendwie innehalten, dann konnte man eine Vorschau auf den Level. 1000 Sachen, ich will doch nur das Spiel spielen. Also die Kernmechanik, ja, ist ja das, was interessant ist. Ja, das, dann haben diese modernen Action-Spiele haben einen Loop, haben einen klaren Action-Loop, also das, was man im Spiel macht, nennt man immer den Loop, ne, was man wiederholt. Mhm. Darüber ein Metagame wie ein Strategiespiel, ja, oder wie ein Rollenspiel, ja, mit 1000 Sachen, die du beachten musst und so. Das interessiert mich null. Und das ist, glaube ich, das war früher nicht. Und ich glaube, daran liegt es, dass ich so abgestoßen bin davon, so gerade so die Ubisoft-Formel oder so, wie man das halt so nennt, diese ganzen Open-World- Submechaniken oder auch, wie das bei GTA ist oder so, das ist mir alles zu viel und auch zu weit ab vom eigentlichen Spiel. So, weiß ich nicht. Ich kann aber auch, ich habe jetzt nichts dagegen, Fortnite zu spielen zum Beispiel oder ein neues Strategiespiel wie Into the Breach oder ein neues Warhammer oder sonst irgendwas, Total War. So, ja? Also es ist gar nicht so eine Ermüdung mit den Spielen an sich, auch mit den großen Spielen, sondern es ist eine Ermüdung mit einem spezifischen AAA-Ding. Glaube ich.
Ja, aber ich habe noch so diesen Hunger, ich will alles mal gesehen haben und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass dieser Hunger irgendwann schwindet. Ja, so diese Lust an dem Neuen, also auch offen sein für die neuen Sachen, dieses Erstarren des Geschmacks, dass man dann irgendwann sagt, nee, ich will nur noch die Sachen, ich will nur noch ein Connoisseur sein und nur noch die Sachen essen, die mir schmecken. So.
Aber das ist ja, ich glaube, das ist eh Unsinn im Leben und das ist eine grundsätzliche Art, an Sachen ranzugehen. So. Ich würde immer sagen, dass man auch mit 70 noch neue Nahrungsmittel ausprobieren muss. und neue Orte und neue Ernährungsweisen, meinetwegen, oder neue Sportarten, wenn man sie dann noch leisten kann. Und also ich versuche wirklich, auch wenn das ein bisschen affig klingt, überwiegend aktuelle Musik zu hören. Und nicht einfach so die Bands meiner Jugend die ganze Zeit rauf und runter zu hören, wie das echt wahnsinnig viele Leute in meinem Alter machen.
Ja, absolut.
Also das finde ich so ein bisschen so ein Aufgeben vor der realen Welt und so. Weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt oder so. Oder ob das jetzt nur so eine, keine Ahnung, dass ich mich dann sonne in meiner Hipness, so, dass ich halt auch noch neue Bands höre, aber eigentlich glaube ich, dass das gesund ist. Ja, dass man das versuchen sollte. Ja, wer weiß.
Sehr schön.
Naja, wer weiß.
Gut, dann ich werde berichten, wenn das bei mir einsetzt, die Altersstarrheit.
Kann nicht mehr weit weg sein, Manuel.
Ja, glaube ich auch.
So, jetzt haben wir nochmal einen Schlenker gemacht, einen persönlichen. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Danke dir.
Ciao.
Danke, tschüss.